Passagen. Aus dem Radio Kulturhaus.
Flucht, Migration und Asyl. Im Rahmen seiner Sendereihe Im Zeitraum spricht Johannes Kaup mit dem Migrationsexperten Gerald Knaus. Wir bringen einen Mitschnitt aus dem großen Sendesaal des Radiokulturhauses vom 17. Oktober 2022.
Wenn Sie gerade die Top-Nachrichten verfolgen über die Zunahme von Flüchtlingen, über die Balkanroute und die Diskussionen zwischen Bund und Ländern, über die Aufstellung von Zelten für Geflüchtete in der kalten Jahreszeit, dann wissen Sie, unser heutiges Thema könnte aktueller nicht sein. Es stimmt nachdenklich, wie wenig wir anscheinend aus dem Krisenjahr 2015 gelernt haben. Das sollte sich ändern. Dazu müssen wir mehr wissen, um in der Debatte um Geflüchtete, um Asyl und Migration nicht falschen Tatsachenbehauptungen und Scheinlösungen aufzusitzen. Mein heutiger Gast Gerald Knaus widerlegt sowohl linke als auch rechte Klischees in der Migrationsdebatte. Knaus studierte Philosophie, Politikwissenschaft und Wirtschaftswissenschaft in Oxford, in Brüssel und Bologna. Er ist Gründungsdirektor der Denkfabrik European Stability Initiative in Berlin. Der international gefragte Experte berät Regierungen und Institutionen in Europa bei den Themen Flucht, Migration und Menschenrechte. Sein Buch »Welche Grenzen brauchen wir zwischen Empathie und Angst? Flucht, Migration und die Zukunft von Asyl« ist im Piper Verlag in München erschienen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir herzlich Gerald Knaus im Radio Kulturhaus Wien. Bitte sehr. Gerald Knaus, bei Kriegsflüchtlingen gibt es angesichts des russischen Angriffskriegs gegenwärtig, kann man sagen, relative Einigkeit zur Versorgung ukrainischer Flüchtlinge. Stehen den EU-Staaten weitere 3,5 Milliarden Euro zur Verfügung. Das Geld soll aus dem Kohäsionsfonds für regionale Entwicklung umgeschichtet und flexibler genutzt werden können. Wegen der aktuellen russischen Bombenangriffe in der Ukraine rechnet das UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR mit 9 Flüchtenden. Was kommt da aus Ihrer Sicht auf West- und Mitteleuropa zu und wie ist das auf Dauer zu lösen?
Ja, zunächst mal vielen Dank für die Gelegenheit, für die Einladung, hier über dieses Thema zu reden. Wir stehen wirklich an einem Wendepunkt und das ist diesmal kein Klischee, sondern tatsächlich ein Moment großer Entscheidungen. Wir haben die größte Flüchtlingskrise in Europa seit den 40er Jahren und entgegen der Hoffnung, der Erwartung, auch vor wenigen Monaten noch im Sommer, dass der Höhepunkt dieser Krise hinter uns liegt, sehen wir in den letzten Wochen eine Rhetorik, gefolgt von Handlungen, ein Terror mit dem Hauptziel, zivile Infrastrukturen in der Ukraine zu zerstören. Diskussionen in den russischen nationalistischen Talkshows und auch aus dem Kreml, die darauf zielen, zu sagen, ganz offen, wir wollen Millionen Flüchtlinge in diesem Winter aus der Ukraine Richtung Europa vertreiben, um die Europäer in die Knie zu zwingen. Und jetzt wissen wir gleichzeitig, wir haben bereits fast 14 Millionen Ukrainer, die aus ihren Häusern vertrieben wurden, Millionen Binnenflüchtlinge. Wir hatten allerdings auch, und das hat zum falschen Gefühl beigetragen in den letzten Monaten, dass wir es unter Kontrolle haben, wir hatten Millionen, die zurückgekehrt sind. Und jetzt, am Beginn dieses Winters, mit der Intensivierung der Angriffe, muss man, wenn man verantwortungsvoll ist, damit rechnen, dass noch eine beträchtliche Zahl in den nächsten Monaten die Ukraine verlassen wird müssen. Und darauf ist derzeit weder Österreich noch Deutschland noch die EU vorbereitet. Darauf müssen wir uns jetzt dringend vorbereiten, denn das Ziel von Wladimir Putin ist natürlich, dass eine Überforderung, ein Gefühl, wir kommen damit nicht zurecht, denen bei uns Aufschwung verleiht, die sagen, ja, dann lassen wir doch die Ukraine links liegen, machen wir Druck auf die Ukraine, irgendeinen Frieden zu schließen und geben wir unsere Unterstützung auf.
Anfang des Jahres hat die österreichische Regierung mit etwa 200.000 gerechnet, die kommen, ungefähr. Gekommen sind gar nicht so viele, nach Österreich zumindest. Wie viele waren das ungefähr?
Die Erwartung, also zunächst muss man sagen, diese Erwartung war rational sehr gut verständlich, denn in den Kriegen, die Wladimir Putin bisher geführt hat, in Tschetschenien 1999, in der Ostukraine nach 2014, auch in Syrien, die Art der Kriegsführung, die wir jetzt wieder sehen in Mariupol vom Beginn des Krieges, einfach Städte mit Artillerie zu bombardieren, führt zu enormen Fluchtbewegungen. In all diesen Konflikten waren immer bis zu einem Drittel der ursprünglichen Bevölkerung vertrieben. Die Ukraine ist ein großes Land, ein Drittel, das wären 14 Millionen, und die sind auch schon vertrieben. Der Wendepunkt war allerdings Mitte April. Die polnischen Grenzschützer zählen jeden Tag, wie viele Leute aus der Ukraine kommen und wie viele Leute aus Polen in die Ukraine zurückkehren. Und während in den ersten Wochen nach dem Ausbruch des Krieges, nach dem 24. Februar, an manchen Tagen der ersten Märzhälfte jeden Tag an die 100.000 Menschen gekommen sind, sind ab Mitte April die Zahl der Menschen, die zurückgehen, waren jeden Tag größer als die, die gekommen sind. Also wir hatten bereits nach einigen Wochen einen Wendepunkt. Und das hat dazu geführt, dass in diesen Monaten vom Februar bis Mitte September 6,4 Millionen Ukrainer nach Polen gekommen sind, aber 4,6 Millionen in der gleichen Zeit in die andere Richtung gegangen sind. Und das heißt, die Vorbereitungen, die Sorgen, dass wir in Deutschland 2 Millionen Flüchtlinge haben, in Österreich 200.000, haben sich deswegen nicht bewahrheitet, weil ab Mitte April die Botschaft auch des Bürgermeisters aus Kiew kam: Kiew ist sicher, kommt zurück. Und tatsächlich sind dann Millionen Ukrainerinnen mit ihren Kindern wieder zurückgegangen.
Wir werden auf die Ukraine nochmal zu sprechen kommen, denn anders als die Ukraine-Flüchtlingsdebatte ist die Debatte bei vielen Flüchtlingen, Migranten und Migrantinnen, die beispielsweise über die Balkanroute nach Westeuropa kommen. Da kursieren in unserer Gesellschaft allerdings viele falsche Vorstellungen bezüglich der Zahlen, der Aufnahmemöglichkeit und auch der Prognosen. Helfen Sie uns bitte einmal, das einzuordnen. Was sind denn überhaupt die Unterschiede zwischen Flucht und Migration? Wer macht sich wann und wo auf den Weg? Wie viele Menschen, die auf der Flucht sind, wollen überhaupt nach Europa? Das ist ja auch nicht gesagt. Und wie vielen von ihnen gelingt es tatsächlich?
Also zunächst kann ich mal den Begriff hernehmen, die Balkanroute. Das ist ja ein genialer PR-Trick. Denn die Westbalkanstaaten, auf die dann gezielt wird, sind ja von der Europäischen Union umgeben. Die sind ja eine Insel in der Europäischen Union. Das heißt, jeder, der nach Bosnien oder Nordmazedonien kommt, muss davor in Griechenland oder Bulgarien gewesen sein. Das heißt, eigentlich ist diese sogenannte Route, ich sage immer, der Weg zwischen Athen, Wien und München, eigentlich eine innereuropäische Route, wo Leute die EU verlassen, um sie wieder zu betreten. Die entscheidende Frage ist also erstens, woher kommen die Menschen nach Griechenland und nach Bulgarien? Und da erkennen wir, in den letzten 2 Jahren war die Zahl extrem niedrig. Das sind nicht nur die offiziellen Zahlen, die UNHCR oder Frontex oder die griechischen Behörden publizieren, das ist das auch das, womit die Innenminister arbeiten. Nach Griechenland sind im letzten Jahr ungefähr 8.000 Menschen gekommen, Land- und Seegrenze aus der Türkei, im ganzen Jahr. 290 Syrer, im ganzen Jahr. Und in diesem Jahr waren es etwas mehr, aber bis jetzt 12.000. Das sind historische Niedrigstzahlen. Wenn wir also heute ganz viele Asylanträge in Österreich haben, bis jetzt über 70.000, dann ist die Frage, woher kommen diese Menschen? Wenn sie nicht aus der Türkei nach Griechenland kommen, und dann gibt es nur 2 Möglichkeiten. Eine, sie waren schon vor 2021 in diesen Balkanstaaten, beziehungsweise am wichtigsten in Griechenland. Anfang 2020, wir erinnern uns an die Bilder von Moria auf Lesbos, waren 40.000 Menschen auf den griechischen Inseln. Heute sind es knapp über 3.000. Anfang 2020 waren über 100.000 Menschen am griechischen Festland. Heute sind es knapp über 30.000. Die Zahlen, man kommt schnell durcheinander, aber wenn man nur zählt, wer heute nicht mehr in Griechenland ist, wer dort war, dann hat man bereits fast die gesamte Erklärung für das, was in den letzten 2 Jahren an Asylanträgen in Österreich eingeht. Und dazu kommen dann noch diejenigen, die visafrei, wie jetzt in den letzten Monaten bemerkt, Inder, Tunesier, über die Türkei nach Serbien fliegen und dann über Ungarn zu uns kommen. Aber um das einzuordnen, die gesamte irreguläre Migration in diesem Jahr über das gesamte Mittelmeer, also von Spanien über Malta, Italien, Griechenland, Zypern, war bis jetzt 110.000 Menschen in den ersten 9 Monaten des Jahres. Das sind so viele, wie an einem Tag im März aus der Ukraine nach Polen kamen. Das heißt, die wirkliche Geschichte, vor der wir heute stehen, als EU insgesamt, ist nicht die Balkan, sogenannte Balkanroute, sondern dass in diesem Jahr Deutschland mehr Menschen Schutz gegeben hat als je zuvor, seit es die Bundesrepublik oder Deutschland gibt, nach dem Zweiten Weltkrieg, seit den 40er Jahren. Dass aber 10 von 11 von diesen Leuten, die aufgenommen wurden, Ukrainerinnen sind. Und auch in den nächsten Monaten, ich gehe davon aus, dass die Zahl der Menschen, die über die Südosteuropa-Route zu uns kommen werden, in den nächsten Monaten stark sinken wird und dass wir dann erkennen, dass wir uns eigentlich auf das falsche Thema fokussieren, wenn wir jetzt so sehr darüber reden.
Was wäre das richtige Thema?
Das richtige Thema ist, wie geht Österreich damit um, wenn in den nächsten 3 Monaten die Präsident Zelensky erst vor kurzem als die wichtigsten nicht nur für die Ukraine, sondern auch für Europa bezeichnet hat, und ich glaube, er hat recht. Wie geht Österreich damit um, wenn in dieser Zeit noch einmal 40, 50, 70.000 Ukrainerinnen nach Österreich kommen? Wir haben derzeit unter 60.000 Ukrainer, Ukrainerinnen vor allem und Kinder hier, die allermeisten in privaten Haushalten, knapp über 12.000 in organisierten Quartieren. Und wir sehen, ich sehe das aus Berlin, ich verfolge die Debatte hier, die Schwierigkeiten der Unterbringung oder die Schwierigkeiten zwischen Bund und Ländern.
Ja genau, jetzt gibt es ja die Debatte, ansteigende Heiz-, Energiekosten und so weiter. Viele Private haben Ukrainerinnen und Ukrainer beherbergt, also relativ viele sind das in Österreich. Einige drohen jetzt, die Mietverträge zu kündigen aus Angst, das nicht mehr bezahlen zu können, ja, weil das sozusagen nicht absehbar war. Wenn da keine Lösung gefunden wird, dann wird die Lage noch prekärer. Was tun jetzt?
Es ist extra. Ich glaube, der Ernst der Lage wurde noch nicht erkannt. Und das lag an diesem falschen Gefühl während der Sommermonate, dass das Problem, dass der Höhepunkt der Krise hinter uns liegt. Es lag aber auch vielleicht auf Seiten der staatlichen Strukturen daran, dass so viele private Haushalte eingesprungen sind. Der Ernst der Lage ist, wenn diejenigen, die jetzt privat untergekommen sind, auch organisierte Quartiere bräuchten, weil die Haushalte nicht mehr finanziell das schaffen, und dann noch zusätzlich Leute kämen, dann hat der österreichische Staat ein wirkliches Problem, gegen das die derzeitigen Diskussionen fast lächerlich wirken. Das heißt, man müsste dringend, und das ist nicht nur in Österreich, das ist in Tschechien, in Polen, wo ja die Zahlen pro Kopf um vieles höher sind als in Österreich. Zum Vergleich, Tschechien hat 430.000 Ukrainerinnen mit einer Bevölkerung etwas mehr als Österreich. Stellen wir uns vor, wie es hier in Österreich wäre, wenn wir hier 400.000 und nicht 60.000 Ukrainer aufgenommen hätten. Polen 1,4 Millionen. Auch Baden-Württemberg in Deutschland, etwas größer als Österreich, 11 Millionen Einwohner, 130.000 Ukrainer. Also wir sehen rund um Österreich, die Länder haben alle pro Kopf mehr Leute aufgenommen als Österreich. Und überall stellt sich die gleiche Frage. Leute sind privat untergebracht. Wir bräuchten dringend eine Debatte auf europäischer Ebene. Wir bräuchten dringend einen Fonds, der Städte, Gemeinden, aber auch private Haushalte oder staatliche Strukturen, die das weitergeben, unterstützt, dass die durch den Winter diese Hilfsbereitschaft aufrechterhalten.
Sie haben ja die Debatte der letzten Tage mitbekommen. Ein Match zwischen Bund und Ländern, könnte man sagen. Jetzt hat der Bund aufgrund mangelnder Quartiere von einigen Ländern in Österreich, so Bundesländern, angefangen, Zelte aufzustellen. Also es ist eine kalte Jahreszeit und es wurden viele Zelte aufgestellt für Leute, die hierher kommen und Asyl beantragen. Was sagen Sie dazu?
Ja, also wie gesagt, es sind derzeit knapp über 12.000 Ukrainerinnen in organisierten Quartieren in den Bundesländern. Wenn uns das schon überfordert, wenn wir es nicht schaffen, die nächsten paar tausend Menschen unterzubringen, und wenn wir dann so tun, als wäre das Problem gelöst durch etwas mehr Kontrollen an der Grenze zu Ungarn, die in den letzten Jahren überhaupt nichts bewirkt haben. In Deutschland ist die gleiche Debatte über Kontrollen an der Grenze zwischen Sachsen und Tschechien. Dann diskutieren wir über das falsche Thema. Wir müssen davon ausgehen, und es ist wichtig, gerade gegen die Populisten, die versuchen werden, die Unzufriedenheit mit schlechter Organisation, mit dem Gefühl von Überforderung auszunutzen, gerade im Winter, gerade vor dem Hintergrund der Inflation und der steigenden Preise, muss es möglich sein zu sagen, auch wenn über diesen Winter noch einmal 40.000 kommen, es gibt eine Möglichkeit, die Leute unterzubringen. Und die, die bereit sind, ihre Häuser zu öffnen, bekommen Unterstützung. Noch ein Vergleich. In Irland, das nun wirklich weit weg liegt, sind bereits 50.000 Ukrainerinnen aufgenommen worden. Irland hat die Hälfte der Bevölkerung Österreichs. Also wir sehen hier dieses Bild, wir sind hier in Österreich besonders überfordert, trifft es nicht wirklich.
Es gibt in den letzten Jahren immer wieder die Rufe, Europa droht sozusagen überrannt zu werden. Man denke nur an die Klimafragen, und da warten dann Millionen, die nach Europa strömen werden. Und wir müssen, die einzige Lösung ist es eigentlich, die Grenz- und Küstenwache zu verstärken, Frontex mit vielen Mitteln auszurüsten, eventuell sogar Mauern zu errichten. Was sagen Sie dazu?
Ich glaube, und das war ein Hauptthema in meinem Buch, das erste Klischee, dieses Bild, Migration ist wie Wasser. Sie bahnt sich immer ihren Weg. Es ist ein physikalisches Phänomen. Da baut sich Druck auf. Und die Erklärung ist dann oft der Klimawandel, die Demografie, Afrika wird mehr Bevölkerung haben und so weiter. Und diese Bilder passen mit den Fakten, aber auch wenn man kurz darüber nachdenkt, ergeben sie keinen Sinn. Sie passen mit den Fakten nicht zusammen. Wir haben, wie gesagt, in diesem Jahr und im letzten Jahr war es ungefähr ähnlich, bis jetzt 110.000 Menschen über das gesamte Mittelmeer, das ist ganz Afrika und das ist die gesamte Migration über die Türkei, in die EU gekommen sind.
110.000.
Das ist als transkontinentale Migration für einen Kontinent wie Europa nicht sehr viel. Es wäre sinnvoll, dafür setze ich mich auch ein mit meinen Kollegen, diese Zahl zu reduzieren. Denn viele, die da kommen, werden am Ende keinen Schutz bekommen. Die größte Gruppe waren Tunesier. Eine der größten Gruppen im letzten Jahr und in diesem Jahr sind Menschen aus Bangladesch, die über Libyen oder über das zentrale Mittelmeer kommen. Und das Verrückte ist, Europa braucht Arbeitskräfte. Also es gibt in Deutschland, wird darüber nachgedacht, mit Bangladesch Verhandlungen zu führen über legale Arbeitsmigration. Jetzt müsste man nur den Sozialminister, und nicht nur in Deutschland, auch in Österreich, in anderen Ländern, den Sozialminister, die Innenministerin, das Kanzleramt zusammenbringen und ein Angebot machen für Länder wie Bangladesch oder Tunesien und ihnen sagen, wie das Deutschland auf dem Balkan macht. Da gibt es jedes Jahr eine Möglichkeit, bis zu 30.000 Leute, die eine Arbeit finden, können einreisen. Relativ unbürokratisch. So gibt es ein Kontingent an Arbeitsplätzen für Tunesier, für Leute aus Bangladesch. Dafür müssen diese Länder sich verpflichten, ab einem Stichtag jeden ihrer Bürger, der zu uns irregulär kommt und kein Asyl bekommt, zurückzunehmen. Wir würden die irreguläre Migration weiter reduzieren. Wir würden zeigen, dass es möglich ist, diese lebensgefährlichen Überfahrten über das Mittelmeer weiter zu reduzieren. Und gleichzeitig hätten wir mehr legale Migration von Menschen, junge Menschen, die den Ehrgeiz haben, zu arbeiten, Geld zu verdienen und die wir brauchen. Und solche Migrationspartnerschaften, darüber müssten wir reden. Aber derzeit, erstaunlicherweise, nach jahrelangen Diskussionen, und ich erlebe das in Berlin, ist es immer noch so, dass der Sozialminister über Arbeitsmigration mit Bangladesch nachdenkt und die Innenministerin darüber nachdenkt, wie kann man irreguläre Migration irgendwie mit Frontex stoppen. Und um auf Frontex zu sprechen zu kommen, kein Grenzpolizist, der sich an die Gesetze hält, stoppt auch nur einen irregulären Migranten.
Warum nicht?
Weil, und das hat der Chef von Frontex 2016 auch gesagt.
Fabrizio Leggeri ist das, ne?
Fabrizio Leggeri. Weil die Gesetze vorschreiben in der Europäischen Union, der Frontex-Grenzkodex, der sagt, was Frontex oder was Grenzpolizisten, griechische, spanische, polnische eigentlich dürfen, dass wenn jemand aufgegriffen wird an der Grenze, dann muss geprüft werden, wenn diese Person sagt, sie will einen Asylantrag stellen, ob es möglich ist, diese Person abzuschieben. Das kann man nicht einfach machen ohne Prüfung. Und da gibt es Gerichtsurteile des höchsten europäischen Gerichts vom Dezember 2020 zu Polen. Es gibt eines zu Lettland. Also das ist glasklar rechtlich. Das heißt aber, dass der Grenzpolizist, der auf jemanden stößt auf europäischem Boden diese Person registrieren kann, Kontrolle herstellen kann, man weiß, wer kommt, aber die Person nicht abschieben kann. Und daher war Viktor Orban nie ein Freund von Frontex und hat immer gesagt, was er will, ist keine Grenzpolizisten, sondern Soldaten an den Grenzen, die mit Waffe und einem Schießbefehl und Gewalt Leute an der Grenze unter Missachtung von EU-Recht einfach zurückstoßen. Und das ist heute, und das hat sich im letzten Jahr leider 2021 an vielen europäischen Grenzen als die Norm durchgesetzt, das, was wir heute erleben an der Grenze Lettlands, Litauens, Polens, Griechenlands, für viele Jahre an der Grenze Kroatiens zu Bosnien, einen Zusammenbruch der Rechtsstaatlichkeit, das hat aber mit dem Mandat und der Aufgabe von Frontex überhaupt nichts mehr zu tun.
Ich gebe nur ein Beispiel. Sie haben Lettland genannt. Amnesty International hat schwere Vorwürfe gegenüber Lettland erhoben, hat auch gegenüber Griechenland, weil 2020 haben mehr Grenzschützer in Griechenland über den Fluss Evros, soviel ich weiß, Flüchtende erschossen sogar. Aber jetzt Lettland. Flüchtende wurden dort nicht nur völkerrechtswidrig pauschal unter Anwendung brutaler Gewalt zurückgeschoben. Viele werden zudem in Zelten ohne jeglichen Kontakt zur Außenwelt interniert, dort mit Schlägen, Tritten und Elektroschockern malträtiert, die etwa auch gegen Genitalien eingesetzt werden. Klarer Fall von Folter, sagt Amnesty International. Dabei gilt das, kann man sagen, alles für Flüchtlinge von außerhalb Europas, nicht jedoch für weiße Europäer aus der Ukraine. Haben wir da ein Rassismusproblem?
Also der Grund, warum wir oder warum Polen, Balten, die meisten Europäer, Ukrainer offen aufnehmen, liegt, glaube ich, nicht daran, dass sie weiß sind, denn die Konflikte im 20. Jahrhundert, nirgendwo hat die Wehrmacht so gewütet. Nirgendwo war der Hass, der Vernichtungswille so groß wie unter anderem in Weißrussland, aber eben auch in der Ukraine. Dass die Polen offen sind, hat vielmehr damit zu tun, dass sie sich heute mit dem Schicksal der Ukrainer, mit der Geschichte, die wir sehen, einem Angriff von außen durch den Kreml, durch russische Truppen, dass sie sich damit identifizieren. Es gibt einen Unterschied zwischen regulärer und irregulärer Migration. Menschen, und das ist weltweit so, gibt viele Beispiele, haben auch Politiker, auch Gesellschaften haben viel mehr Angst vor ganz kleinen Zahlen, die irregulär, unkontrolliert kommen, als vor großen Zahlen, die man organisiert ins Land bringt. Australien hat 150.000, vor allem Vietnamesen, Bootsflüchtlinge, durch organisiertes Resettlement nach Australien geholt. 150.000. Hat aber, als es um kleine Zahlen von Asiaten ging, 2001, in den 3 Jahren davor, 12.000, gesagt, wir müssen mit allen Mitteln, auch militärisch, diese irreguläre Migration stoppen. Und ich glaube, das ist auch etwas Psychologisches. Im Falle von Belarus war der Diskurs in Lettland, in Litauen und in Polen und auch im übrigen Europa übrigens, dass diese Migration, dass es da gar nicht mehr um die Menschen geht, sondern um eine Waffe, dass hier ein Diktator versucht, uns zu erpressen, dass wenn wir die Leute ins Land lassen, dass dann immer mehr kommen würden, dass dann Lukaschenko noch damit Geld verdient, um uns unter Druck zu setzen. Das ist keine Entschuldigung für das, was Sie beschreiben. Aber das bedeutet, dass die Antwort, dann zu sagen, ja, dann lassen wir die Leute einfach ins Land, politisch, glaube ich, in keiner Demokratie funktioniert hätte. Und dass wir daher etwas Drittes brauchen. Wir brauchen Möglichkeiten, irreguläre Migration zu reduzieren und dann die Bereitschaft zu erhöhen, regulär Leute ins Land zu lassen. Und in der Krise im letzten Herbst mit Belarus hätte das bedeutet, und das ist anstrengend, aber es hätte bedeutet, dass die Europäische Union oder einige Staaten direkt mit den Hauptherkunftsländern verhandelt hätten, mit dem Irak, und gesagt hätten, wenn ihr bereit seid, eure Bürger, die ja zum Großteil auch keine Flüchtlinge waren, die haben bezahlt ein Ticket, sind nach Minsk geflogen, wenn ihr bereit seid, die zurückzunehmen, und zwar schnell, wir machen schnelle Prüfungen, dann sind wir bereit, Familienzusammenführungen zu beschleunigen, die Kosten für Visa zu halbieren, Angebote zu machen, damit wir nicht unsere Werte brechen und mit Gewalt Kinder in den Urwald zurückstoßen, wie an der polnisch-belarussischen Grenze, aber gleichzeitig nicht der Diskurs, der ist, wir sind einem Lukaschenko ausgeliefert. Denn dieser Diskurs, und das haben wir in allen Beispielen der letzten Jahre gesehen, in dem Moment, in dem eine Gesellschaft das Gefühl hat, man verliert vollkommen die Kontrolle, Und das sind nicht nur die Rechtspopulisten, das sind dann auch Parteien der Mitte. Dauert es nicht lang, bis zu den extremsten Maßnahmen gegriffen wird.
Es geht Großbritannien, das ja aus der EU ausgetreten ist, also nicht mehr den EU-Regeln unterliegt, einen ganz anderen Weg. Nicht? Die stoppen die irreguläre Migration dadurch, dass sie Menschen im Flugzeug stecken und nach Ruanda ausfliegen. Was sagen Sie denn dazu?
Naja, sie tun es nicht. Sie kündigen es an.
Ja, weil sozusagen berufen wird dagegen, nicht?
Also, ja, ich weiß, weil die Gerichte schon, das stoppen. Ja. Und tatsächlich ist es so, aber das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, wo man, glaube ich, vielleicht abstrahieren kurz davon, man sieht an diesem Beispiel sehr, sehr gut, wie beschränkt die Möglichkeiten sind, irreguläre Migration zu reduzieren. Denn es gibt zwei Länder, wo die Zahl der Asylanträge im letzten Jahr höher war als 2016 in Europa, Zypern und Großbritannien. Und das sind beides Länder, die aus unterschiedlichen Gründen keine Pushbacks machen. Zypern, weil die Leute über den Norden, also den türkischen Teil der Insel, aus Afrika legal einreisen und dann über die offene Grenze, die Bufferzone zwischen den beiden Teilen der Insel, in den Süden gehen und einen Asylantrag stellen. Und der Süden will keine Mauer bauen, weil er will die Insel nicht physisch teilen. Also hat er keine Kontrolle. Ergebnis, Zypern hat pro Kopf die höchsten Asylantragszahlen der Welt. Und es gibt noch keine Lösung. Großbritannien hat ein ähnliches Problem. Die Zahlen sind nicht hoch, aber es waren im letzten Jahr ungefähr 30.000, die von Frankreich aus in Boote steigen, nach Großbritannien kommen. Jetzt gibt es zwei einfache Lösungen. Großbritannien tritt Schengen bei, die Leute kommen einfach und man merkt sie nicht. Das wäre eine Lösung, so wie in der EU. Das ist aber politisch nicht möglich. Die zweite Lösung wäre, man macht diese irreguläre Überfahrt sinnlos. Und das ist das Ziel der britischen Politik, indem man sagt, wer irregulär kommt, wird zurückgeschickt. Nur das logische Partnerland dafür ist Frankreich. Die Leute sind ja alle in einem sicheren Land. Niemand muss aus Frankreich fliehen. Frankreich gibt viel mehr Schutz, hat ein viel produktiveres, was die Zahl der Entscheidungen betrifft, Asylsystem als Großbritannien. Also eigentlich wäre logischer, dass die EU, dass Frankreich Großbritannien anbietet, ab einem Stichtag jeden zurückzunehmen, der irregulär losfährt, dann würde sich das sehr, sehr schnell erledigen. Also wer in ein Boot steigt, die werden ja alle aufgegriffen, das passiert ja nicht heimlich. Frankreich würde sagen, wir nehmen die sofort zurück. Aber im Gegenzug müsste Großbritannien sich verpflichten, eine größere Zahl von Leuten geordnet von Europa, Flüchtlinge oder auch Leute, die Familie in Großbritannien haben, die haben die höchste Motivation, in die Boote zu steigen, legal aufzunehmen. Und da das aber nicht, diese Diskussion nicht stattfindet, verlegt sich Großbritannien jetzt auf die Alternative mit Ruanda. Wenn Sie sagen, okay, wir erreichen eigentlich das gleiche Ziel, wenn wir sagen, dass wir jeden, der jetzt kommt, nach Ruanda bringen. Nur, da ist eigentlich, wenn die Bedingungen in Ruanda menschenrechtsfreundlich wären, nichts dagegen einzuwenden. Nur fragen die Gerichte zu Recht, wie wird das eigentlich garantiert? Wer kontrolliert das? Ist das einfach nur ein Abschieben in eine Situation, wo Menschen dann menschenunwürdig und damit im Widerspruch zur Menschenrechtskonvention behandelt werden? Die Dänen haben die gleichen Verhandlungen geführt mit Ruanda. Die gleiche Idee. Aber bis jetzt ist nicht ein Flugzeug aus Dänemark nach Ruanda geflogen. Die Grundidee solcher Einigungen halte ich für sinnvoll. Aber die Details entscheiden darüber, ob es menschenwürdig und vor allem, ob es funktionieren kann.
In den letzten Jahren hat sich die sogenannte identitäre Bewegung zunehmend Gehör geschafft. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Gruppe, sondern die Politik, die auch dahinter steckt. Die Identitären sind gegen Globalisierung, gegen kulturell vielfältige Gesellschaften. Dazu verwenden sie auch verschwörungstheoretische Narrative, nämlich, dass die europäischen Eliten angeblich eine Politik des Bevölkerungsaustausches betreiben würden, mit dem Ziel der Kontrolle und Ausbeutung der neu Zugewanderten. Und die Identitären würden eine Politik der Remigration also unterstützen. Das heißt, sie wollen jene zur Ausreise bewegen, die aufgrund ihrer Religion, Hautfarbe und Kultur angeblich nicht zu Europa gehören. Worauf würde denn das hinauslaufen?
Ja, das ist eine der ältesten Ideen der europäischen Geschichte, die dazu geführt hat, dass im 17. Jahrhundert in Frankreich alle Protestanten verjagt wurden, dass heute in vielen Städten Europas keine Juden mehr sind, keine Armenier mehr sind, keine Griechen, keine Türken. Das ist einfach dieser Wahn, Vielfalt durch Gewalt zu zerstören, weil man sich einredet, dass die anderen eine Gefahr darstellen. Das ist purer Faschismus als Grundidee. Aber was die Identitären eben auch und dieser also nicht jetzt die Bewegung, aber diese Idee des Bevölkerungsaustausches als Verschwörung ist ja mittlerweile in vielen Demokratien im Mainstream angekommen. Wir hatten in Frankreich in den letzten Wahlen Politiker, die seriöse Chance haben, an die Macht zu kommen, die diese Ideen ernst nehmen. Wir hatten in den Vereinigten Staaten
Donald Trump
und die Republikanische Partei, die ernsthaft über diese Theorien redet. Und das ist wahrscheinlich, am Anfang kann man denken, eine verrückte Idee, aber eine der gefährlichsten intellektuellen Erfindungen in der Politik der letzten Jahre. Denn sie basiert auf dem Gefühl, dass es nicht nur einen totalen Kontrollverlust gibt, sie mischt diese falschen Zahlen. Wenn ich Leute heute frage, wie viel irreguläre Migration in der Welt gibt es, wie viel Migration in der Welt gibt es, dann verschätzen sich alle dramatisch und überschätzen die Zahlen.
Nämlich, wie viel sind es?
Wir hatten, ich zitiere mal vom UNHCR, der jedes Jahr diese Berichte herausgibt im Sommer, wir hatten im Ende 2017 in der Welt unter dem Mandat des UNHCR, das waren Ende 2017 weltweit 19,9 Millionen. Und Ende 2021 waren es 21,3 Millionen. Also in 4 Jahren ein Wachstum von 1,4 Millionen Flüchtlingen zusätzlich in der ganzen Welt. Und davon das größte Wachstum in der Türkei, in Deutschland, in Uganda, also dort, wo die Kinder der Flüchtlinge auf die Welt kommen. Denn jedes Jahr werden 300.000 Flüchtlingskinder geboren. Das heißt, wir haben in den letzten Jahren weltweit tatsächlich kaum noch größere Zahlen von Flüchtlingen, die Grenzen überschreiten. Um das einzuordnen, 1,4 Millionen Wachstum bei den Flüchtlingen weltweit. Polen allein hat 1,4 Millionen Ukrainer aufgenommen in 7 Monaten. Aber vielleicht noch etwas zu Europa, weil Donald Trump ist natürlich der Gott sei bei uns in dieser Debatte. Aber auch Viktor Orban, der am längsten regierende Regierungschef in der Europäischen Union, hat in einer Rede in diesem Sommer hat er empfohlen, ein Buch zu lesen, das er für besonders gut hält, um die Welt zu erklären. Die Heerschar der Heiligen. Ein Buch aus den 70er Jahren, das die Bibel der Identitären ist. Und in diesem Buch geht es um 1 Million Menschen, die in Indien, damals dachte man an Indien als das Symbol für Armut, in Boote steigen, nach Frankreich fahren und in Frankreich an die Küste kommen. Und Orban hat gesagt, dieses Buch empfiehlt er, weil es erklärt, was in der Welt los ist. Und ich wollte nur Ihnen vorlesen, was in diesem Buch der französische Präsident sagt. Also das ist die Empfehlung des Buches, denn die Leute kommen an Land und erobern sozusagen Frankreich, weil die Franzosen nicht bereit sind, zu den Waffen zu greifen. Und der französische Präsident in diesem Buch sagt, am Vorabend dieser sogenannten Invasion, ich habe der Armee den Befehl erteilt, an der Küste Stellung zu beziehen, sodass wir die Invasion verhindern und die Eindringlinge zurückwerfen können. Das kann nur gelingen, wenn wir bereit sind, 1 Million Unglückliche zu töten, ob mit oder ohne Gewissensbisse. In den vergangenen Kriegen gab es reichlich Verbrechen dieser Art, die ohne ein übermäßig schlechtes Gewissen in Kauf genommen wurden. Das Überleben heiligt die Massaker. Das ist ein Buch, das ein Regierungschef eines EU-Mitgliedslandes im Sommer 2022 seinen Anhängern als Orientierung für das Handeln angesichts von Migration empfiehlt.
Eine gänzlich andere Argumentationslinie vertreten jene, die den Fluchtwilligen helfen. Sie glauben beispielsweise, je mehr Seenotretter es geben würde, desto weniger Tote würde es im Mittelmeer geben. Also wir brauchen mehr Seenotretter vor Ort als Zeichen der Menschlichkeit. Wie sehen Sie das?
Es gibt viele Möglichkeiten, dass eine Grenze unmenschlich wird. Gewalt an den Grenzen, wo Leute zurückgestoßen werden, ist natürlich unmenschlich. Behandlung von Menschen, um sie abzuschrecken durch menschenunwürdiges, grausames Verhalten. Lager, Menschen, die verprügelt werden an der kroatisch-bosnischen Grenze, geschlagen. Das ist eine unmenschliche, inhumane Grenze. Aber natürlich ist Europas Grenze auch deswegen inhuman, weil an keiner Grenze der Welt so viele Menschen sterben.
Das sind 20.000, glaube ich, in den letzten
Jahren. Ja, wobei auch diese Zahl, die Zahl stimmt, aber das Wichtige ist, in welchen Jahren sterben wie viele?
Aber
und da haben wir große Unterschiede.
Die ertrunken sind, ungefähr.
Die ertrunken sind. Ja, ja. Aber das Entscheidende ist, auch im letzten Jahr sind auf dem Weg nach Europa über 2000 Menschen gestorben. Also das sind die Statistiken der Internationalen Organisation für Migration. Genau sind die natürlich nicht, aber die sind schon das Beste, was wir haben an Informationen. Das ist die Hälfte aller Toten, die die Internationale Organisation für Migration in der Welt im letzten Jahr gezählt hat. Das Problem an der Sache ist, und jetzt darum insistiere ich, dass man sehen muss, in welchen Jahren wie viele gestorben sind, dass wir eine ideologische Schwarz-Weiß-Debatte darüber führen, was man tun muss. Denn natürlich ist es menschlich das Richtige, ohne Alternative, dass man sagt, jeder, den man retten kann, muss man retten. Also die Seenotretter, die Privaten vor allem, die mit eigenem Geld und mit ihrer Freizeit ganze große Boote mittlerweile organisieren.
Carola Rakete,
Sea-Watch. Ja, Sea-Watch, CI, SOS Mediterranee, ganz viele NGO-Boote eigentlich. Das ist eine großartige Arbeit. Die retten echt Leben, das ist sinnvoll. So. Aber was wir erlebt haben 2014 bis 2017, in diesen Jahren, in denen eine ungewöhnlich große Zahl nach Italien kam, damals gab es mehr Seenotrettung als je zuvor in der Geschichte des Mittelmeeres. Im Jahr 2016 wurden 180.000 Menschen im zentralen Mittelmeer allein zwischen Libyen, Tunesien und Italien gerettet. 180.000 und alle nach Italien gebracht. Die meisten nicht von privaten Seenotrettern, sondern von staatlichen Schiffen, vor allem italienischen. Und in diesem Jahr 2016, als die meisten Rettungen waren, waren auch die allermeisten Toten. Mehr als doppelt so viele wie im letzten Jahr. Und da beginnt die ernste, seriöse Diskussion. Wir müssen retten. Wenn jedes Jahr 1.000 oder 2.000 Menschen ertrinken, ist das unerträglich. Wir müssen also mehr Seenotretter haben, die die Leute retten. Aber wir wissen auch, dass Seenotrettung alleine nicht dazu führt, dass weniger sterben. Denn wenn sich mehr Menschen in die Boote setzen, dann sterben mehr. Die tödlichsten 6 Monate in der Geschichte des Mittelmeeres, ich habe die Zahlen und die Quellen in meinem Buch und beschreibe das, das war auch ein großer Schock für die italienischen Regierungen. Die tödlichsten 6 Monate waren die Monate vom Mai bis November 2014, die zweite Hälfte des von der italienischen Marine lancierten Programms Mare Nostrum. Da hat die Marine Menschen gerettet. Und das war ein unglaublich populäres Programm in Italien. Der Ministerpräsident Matteo Renzi hat die Europawahlen gewonnen, ja, mit über 30%, und hat das gesagt, das war eine großartige Rettungsaktion. Italien war stolz darauf. Und dann hat man gesehen, in der Zeit sind mehr Menschen gestorben als in jedem anderen halben Jahr in den letzten Jahrzehnten. Und das heißt jetzt, Seenotrettung ist wichtig, um Menschen zu retten. Aber Seenotrettung genügt nicht, wenn man nicht zusätzlich, nicht statt, aber zusätzlich einen Weg findet, dass sich weniger Menschen in die Boote setzen. Und dafür braucht man, jetzt komme ich wieder zurück, zwischen Großbritannien und Frankreich, zwischen Griechenland und der Türkei, in dem Fall zwischen Europa und Tunesien, Marokko oder Herkunftsländern, Einigungen, die sagen, ab einem Tag retten wir zwar die Leute, aber wir bringen sie in ein sicheres Land zurück. Wenn wir das nicht tun, dann gewinnt heute, und ich habe diese Diskussion mit vielen meiner Freunde bei den Seenotrettungsorganisationen, die sind ja in Italien vor Ort. Die kennen die Debatte im italienischen Parlament. Jetzt haben wir eine ultrarechte Regierung, aber in den letzten Jahren hatten wir eine breite Koalition. Es gibt keine Partei im italienischen Parlament, und zwar nicht die Faschisten, sondern die Mitteparteien, die bereit ist, zurückzugehen zur Politik von 2016. Das heißt, was wir bräuchten, wäre ein Versprechen zu sagen, und das steht im deutschen Koalitionsvertrag der Ampel, also der Grünen, der Liberalen und der Sozialdemokraten, wir wollen mehr retten, wir wollen aber auch Leute in sichere Häfen, auch in Nordafrika zurückbringen. Wenn dort gesichert ist, dass sie einen Asylantrag stellen, und das könnte der UNHCR machen, das macht der UNHCR seit Jahrzehnten weltweit, von Malaysia über Ägypten, über die Türkei, Asylanträge, und wenn sichergestellt ist, dass die Leute dort menschenwürdig aufgenommen werden. Und der Schlüssel besteht jetzt darin, ein Land, Tunesien, Marokko, Gambia, ein Angebot zu machen mit legaler Migration, mit der Aufnahme von Flüchtlingen, organisiert, dass diese Länder nicht das Gefühl haben, denn dann machen sie es nicht, sie werden hier irgendwie unter Druck gesetzt, ausgebeutet, es geht auf ihre Kosten. Die Länder müssen das Gefühl haben, sie gewinnen dadurch an legaler Mobilität. Und mein Vorschlag wäre, und meine Kollegen und ich argumentieren dafür in allen europäischen Hauptstädten, ein Angebot zu machen, Tunesien, Marokko oder anderen Ländern, dass ihre Bürger in einigen Jahren wie die Ukrainer, wie die Georgier, wie die Moldawier oder Moldauer wieder visafrei reisen dürfen. Das durften sie bis Anfang der 90er Jahre. Wenn die Länder dafür bereit sind, Ausreisepflichtige und irreguläre Migranten im Mittelmeer zurückzunehmen, um die irreguläre Migration zu reduzieren und wir dafür, wie Kanada oder damals mit den Bootsflüchtlingen, eine breite Koalition, das Resettlement ausbauen. Das ist, glaube ich, die einzige Alternative zu diesem Pendel, das mittlerweile fixiert ist bei der Position, lieber nicht retten. Staaten boykottieren die Retter, weil sonst zu viele kommen und das Ergebnis ist diese desaströsen Zahlen an Toten im Mittelmeer.
Bislang gibt es noch kein funktionierendes Abkommen mit einem afrikanischen Staat, soviel ich weiß, oder?
Nein, und zwar aus zwei Gründen. Das erste ist, dass wir in Europa nicht ernsthaft bereit waren in den letzten Jahren, diesen Ländern Angebote zu machen, die tatsächlich attraktiv sind. Also es geht nicht darum, ein bisschen Geld für Polizei auszugeben oder in Libyen funktioniert das mit
schöne
der Bestechung.
Schöne Lager.
Ja, in Libyen wird im Grunde genommen die Küstenwache bestochen oder die Regierung in Tripoli. Das begann mit dem italienischen Geheimdienst. Das wurde dann, die EU hat dann denen Material ausgegeben und im Grunde genommen wurden einige der ehemaligen Schmuggler, wurden dann Küstenwächter und haben dann die Leute zurückgebracht, um so Geld zu verdienen. Das ist zynisch und das ist natürlich absurd. Angebote, die wir bräuchten und dafür werbe ich auch in Deutschland, wir brauchen eine ganz andere Politik gegenüber der Mobilität aus Afrika. Es ist im europäischen Interesse, mehr legalen Austausch mit diesen Ländern zu haben. Es ist absurd, dass die Europäische Union die Visakosten für afrikanisch, weltweit für Schengen, aber für Afrika ist das besonders erdrückend, verdoppelt hat. Es ist absurd, dass die Zahl der Visa, die wir ausgeben, vor allem die Visa, mit denen man mehrmals einreisen kann, extrem reduziert ist. Es ist absurd, dass Saudi-Arabien, China, sogar die Türkei, die Golfstaaten mehr Stipendien vergeben als für englisch- oder französischsprachige afrikanische Länder, sogar für Demokratien als Europa. Es ist absurd, dass wir nicht daran denken, dass je mehr Austausch wir haben, je mehr legale Mobilität es gibt, desto mehr Sicherheit haben wir auch. Desto mehr Partner haben wir, desto wahrscheinlicher ist, dass diese Länder in der Zukunft nicht nach Europa blicken als die ehemaligen Kolonialherren, sondern dass neue Beziehungen entstehen. Also ich glaube, dass das Migrationsthema auch eine Chance wäre, und dafür muss man werben, den Rückgang an legaler Mobilität mit afrikanischen Ländern umzudrehen. Und wichtig wäre, dass man mit ein oder zwei Ländern in Afrika zeigt, auch Visafreiheit, dass Touristen aus Tunesien oder ein zweites Land wäre ein guter Anfang, Namibia, kleine Bevölkerung, keine Auswanderung, ein Land, gerade mit Deutschland, natürlich eine tragische Vergangenheit, dass man sagt, wenn alle Südamerikaner visafrei einreisen dürfen in Europa, mit Ausnahme von Kuba und ich glaube Ecuador, dürfen alle Menschen aus Südamerika visafrei nach Europa. Und das bedrückt Europäer nicht. Wir merken es nicht. Warum schaffen wir es nicht, Visafreiheit zu diskutieren, und ich kenne die ganzen Fragen im französischen und im belgischen und im niederländischen Innenministerium, darüber reden wir bei Besuchen, aber warum schaffen wir es nicht zu sagen, so wie mit der Ukraine, ist es im gegenseitigen Interesse hier, legale Mobilität zu normalisieren. Und meine Hoffnung ist, dass es im Interesse aller Demokraten ist, dieses explosive und emotionale Thema den Populisten wegzunehmen, reguläre Migration auszubauen, Austausch auszubauen, diese Partnerschaften wirklich zu verhandeln, Durchbrüche zu erzielen. Und dann habe ich eine ganze Liste in meinem Buch mit Vorschlägen, welche Art Verhandlungen mit Marokko, welche Art Verhandlungen mit Gambia, welche Art Verhandlungen man jetzt mit Kongo führen könnte, die im Interesse dieser Länder sind und die in die Richtung gehen, von der wir hier sprechen.
Sie haben das ja auch untersucht. Ja? Was denken Menschen über Migration? Was tolerieren sie? Was wollen sie? Und was lehnen sie ab?
Also mein Eindruck ist, und das ist nicht anders in Kolumbien oder in Australien als in Österreich. Menschen sind bereit für diejenigen, von denen sie eine Geschichte kennen, von denen sie glauben, die brauchen Schutz. Das sind oft Nachbarn, weil man dafür über die Nachbarn mehr weiß. Also Uganda ist offen, ist das Land in Afrika mit den besten Aufnahmebedingungen für Flüchtlinge aus dem Sudan, aus dem Südsudan. Kolumbien war offen für eine sehr große Zahl von Menschen aus Venezuela. Europa ist offen für die Ukrainer. Und der Rest der Welt blickt nach Europa und kratzt sich am Kopf und denkt sich, wie kann das sein, dass die Europäer so brutal sind bei kleinen Zahlen, die über Belarus nach Polen kommen, die Bilder sieht man ja auch, aber so offen für Millionen. Und ich glaube, das hat zum einen mit diesen Geschichten zu tun. Und ich rede jetzt nicht über die Rassisten. Es gibt überall Leute, wie sie sagen, die wollen, da ist auch egal, was der rechtliche Status ist. Also die Rassisten, die das ablehnen, über die rede ich nicht. Aber die Mehrheit der Bevölkerung, die bekommt, das ist mein Eindruck aus diesen Diskussionen, die bekommt ein unwohles Gefühl, wenn man das Gefühl hat, wir verlieren die Kontrolle, da kommen Millionen. Darum ist es so schädlich mit diesen falschen Zahlen. Auch wenn internationale Organisationen, um Aufmerksamkeit für das Thema zu bekommen, um Geld aufzutreiben.
Das sind 100 Millionen.
100 Millionen. Diese Zahl ist total fiktiv. Diese Zahl gibt es nicht. Und ich kenne viele in den Organisationen, die selbst große Bedenken und Bauchweh haben. Aber dann gibt es immer irgendeine PR-Abteilung oder irgendeine Fundraising-Abteilung, die sagt, nein, 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 das klingt gut, 100 Millionen. In Wirklichkeit werden da Äpfel und Birnen zusammengezählt. Da sind Leute in diesen 100 Millionen, die wurden vor 50 Jahren vertrieben und ihre Kinder. Nein, wir brauchen realistische Zahlen. Wir brauchen ein Gefühl der Kontrolle. Wir müssen erklären, warum Leute zu uns kommen. Und ich glaube auch, dass es aus dem Grund sinnvoll ist, nehmen wir Tunesien, die größte Gruppe, die über das Mittelmeer kommt seit 4 Jahren. Wenn diese Tunesier in Flugzeuge steigen könnten oder legal kämen, 40.000, 50.000, 60.000 im Jahr in der EU, in den Ländern, die Arbeitskräftemangel haben, nach einem Deutsch oder Englisch oder Französisch sprechen sie schon, Englisch wahrscheinlich auch, nach einem Sprachkurs mit irgendeiner Form von Ausbildung. Wir brauchen diese Leute. Sie finden im Land derzeit nicht genug Arbeit. Das ist nicht ungewöhnlich. Das haben die Spanier, die Iren, die Österreicher vor ein paar Jahrzehnten ja auch gemacht. Wenn die legal kämen und vom ersten Tag an auch arbeiten können, dann funktioniert die Integration besser, dann haben sie Arbeitskollegen, dann haben sie Freunde, dann verdienen sie Geld, dann wird das wie in Kanada als Erfolg gesehen. Und da müssen wir hinkommen.
Herr Knaus, ich habe in Ihrem Buch ein Zitat von Goethe entdeckt. 1784 schreibt er über die Kunst des Führens, Zitat, man muss Hindernisse wegnehmen, Begriffe aufklären, Beispiele geben, alle Teilhaber zu interessieren suchen. Das ist freilich beschwerlicher als Befehlen, indessen aber die einzige Art, in einer wichtigen Sache zum Zwecke zu gelangen und nicht einfach nur verändern wollen, sondern tatsächlich verändern. Ich glaube, das ist Ihnen heute argumentativ gut gelungen. Gerald Knaus, ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch.
Danke Ihnen. Vielen Dank.
Flucht, Migration und Asyl. Im Rahmen seiner Sendereihe Im Zeitraum sprach Johannes Kaub mit dem Migrationsexperten Gerald Knaus. Sie hörten einen Mitschnitt aus dem großen Sendesaal des Radiokulturhauses vom 17. Oktober 2022. Bearbeitung und Redaktion Robert Weichinger.